Matthäusevangelium, Kapitel 19, ab dem Vers 16. Da kam ein Mann zu ihm und fragte: Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragst du mich nach dem Guten? Entgegnete Jesus: Gut ist nur einer. Doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Welche denn? Fragte der Mann. Jesus antwortete: Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen und keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte: Das alles habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich hineinzukommen, in dem der Himmel regiert. Ich sage es noch einmal: Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Und als die Jünger das hörten, gerieten sie völlig außer sich und fragten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Da erklärte Petrus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Ich versichere euch, erwiderte Jesus, wenn der Menschensohn in der kommenden Welt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, werdet auch ihr, die ihm mir gefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen, um die 12 Stämme Israels zu richten. Und jeder, der meinetwegen Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, bekommt es 100-fach zurück und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten sein. Und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein.
Ich möchte euch anladen, heute Morgen euch zwei Fragen zu stellen. Mit die wichtigsten Fragen im Leben. Die erste ist: Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst. Zweite Frage ist: Wenn du sterben würdest heute, was wir dir nicht wünschen, und du würdest vor Gott stehen im Gericht und Gott würde dich fragen, warum soll ich dich zu mir lassen, was würdest du ihm antworten? Das ist die Frage, worauf vertraust du? Auf welcher Grundlage stehst du? Welche Grundlage siehst du als Grundlage für deine Errettung von der Entfremdung von Gott? Im Prinzip gibt es nur zwei Antworten, oder? Entweder du selbst bist die Grundlage, und Menschen hängen da viele verschiedene Mäntelchen drüber, oder Jesus ist die Grundlage. Entweder das, was ich tue, gute Taten, ich gehe in die Kirche, ich faste, ich bete, ich meditiere, ich war in Mekka, ich war auf einer Wallfahrt, ich spende, ich trinke keinen Alkohol, ich habe niemanden umgebracht und so weiter und so fort. Also entweder das, was ich tue, oder das, was Jesus für mich getan hat. Entweder die Antwort von Menschen, von menschengemachten Religionen, oder die Antwort Gottes, die wir hier in der Bibel finden. Entweder Selbstgerechtigkeit oder Gnade. Das ist unverdiente Gunst. Dass ich mich unverdient von Jesus beschenken lasse mit seiner Gerechtigkeit. Und wir werden heute so einen total interessanten und eigentlich ziemlich coolen Typen treffen einen tollen Typen, so der wäre der ideale Serienstar gewesen in irgendeiner Serie, reich und schön, sowas in die Richtung. Nur bei ihm war es im echten Leben, der war im echten Leben so der totale Überflieger, der hat alles erreicht, wovon die meisten nur träumen können. Ich habe den Titel der Predigt genannt, Jung, Reich, Mächtig und Verloren. Oder als Untertitel, konnte mich nicht entscheiden, ein Kamel vor einem Nadelöhr. Und ich wollte euch ein Bild mitbringen davon, aber ich habe es verbände. Ich habe die Bilder zwar auf dem Computer daheim, aber nicht auf dem Stick runtergeladen. Aber ihr könnt euch das vorstellen, gell? Ein Kamel und ein Nadelöhr. Der Kontext. Im Kontext, haben wir letztes Mal gesehen, wurden Kinder zu Jesus gebracht. Und Jesus hat gesagt, solchen gehört das Reich der Himmel. Die sind wie die Kinder. Kinder haben so ein Urvertrauen auf Gott, ein Urvertrauen auf die Eltern. Kinder sind demütig und ehrlich. Sie sind abhängig. Sie lassen sich gerne beschenken. Solchen gehört das Reich der Himmel. Im Kapitel 18 hat Jesus gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Mehrmals in der Bibel sagt Gott, dass er den Stolzen, den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und so direkt nachdem Jesus über Kinder gesprochen hat, erzählt uns Matthäus jetzt über diese Begebenheit mit diesem reichen, jungen Überflieger. Und wir beginnen im Vers 16 zu lesen. Und siehe, einer trat herbei. Aus der Parallelstelle in Lukas 18 wissen wir, er war ein Oberster. Also wahrscheinlich ein Mitglied des Hohen Rates, des obersten Regierungsgremiums, auch religiösen Gremiums der Juden. Also er war so ein jüdischer Sebastian Kurz oder vielleicht David Alaba, wenn wir hier an Fußball denken würden. Der hat es schon in ganz jungen Jahren ganz nach oben geschafft. Er war einflussreich, er war angesehen, er war geachtet. Und wenn wir hier unten im Vers 20 lesen, lesen wir, er war jung, der junge Mann. Also jung war damals so um die 30, in seinen 30ern wird er gewesen sein. Ein Mann in seinen besten Jahren. Also einer, der es schon in ganz jungen Jahren ganz nach oben geschafft hat. Und wenn wir weiterlesen, finden wir sogar noch heraus, er war dazu noch reich. Also so ein kleiner Mark Zuckerberg. Und die Juden damals haben gedacht, das ist ein Zeichen von Gottes Segen. Wenn du materiell reich bist, das ist ein Zeichen von Gottes Segen. Also jung, reich, mächtig, angesehen. Das ist echt so eine Überfliegerkombination, oder? Das ist ziemlich gut. Der Typ hat alles erreicht, was die Welt anzubieten hat, wo viele Menschen denken, wenn ich das erreicht habe, dann wäre ich glücklich. Und darüber hinaus war er noch ein echt ein guter Kerl. Wahrscheinlich war er ein Pharisäer. Und Pharisäer waren damals angesehene Menschen, die wurden bewundert von den Menschen für ihre Heiligkeit. Im Vers 20 wird dieser junge Mann sagen, ich habe alle Gebote gehalten. Also er war ein moralischer, ein guter, ein religiöser Mann. Also so eine Kreuzung zwischen Sebastian Kurz, Mark Zuckerberg und Franz von Assisi. Ein einflussreicher Millionär mit einem Heiligenschein. Der perfekte Schwiegersohn. Also fast zu gut, um wahr zu sein. Es trat einer herbei, Er war jung, er war einflussreich, er war angesehen, er war reich, er war gut, er war religiös. Wow. War er sicher auch glücklich, oder? Nee. Er war leer. Vers 20. Er fragt, was fehlt mir noch? Er hatte so ein Bewusstsein von Mangel in seinem Herzen. Und das hing auch zusammen mit seinem Bewusstsein seiner Gottesferne. In Vers 19 lesen wir das. Oder Vers 16, glaube ich. Genau, er sagt, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Also er hat gemerkt, ich habe es noch nicht. Er war ehrlich zu sich selbst. Das ist auch eine Qualität, die nicht alle haben. Er wusste, ich habe alles hier, was die Welt anzubieten hat, aber ich bin fern von Gott und seinem Leben. Und wenn ich sterbe, dann bin ich verloren. Er hatte keine Heilsgewissheit. Hast du die Gewissheit, dass du versöhnt bist mit Gott? Hast du eine persönliche, lebendige Beziehung mit deinem Schöpfer? Weißt du, dass du alle Ewigkeit mit ihm verbringen wirst in seiner Herrlichkeit? Bist du ehrlich zu dir selbst? Viele laufen davon vor diesen großen Fragen und versuchen so dieses Schreien ihres einsamen, entfremdeten Herzens von Gott irgendwie zu übertönen. Und es gibt ja viel Lärm in dieser Welt mit Fernsehen, mit Unterhaltungsangeboten, stürzen sich in Konsumrausch, in Aktivität, in Drogen, manche sogar, um ja nicht zur Ruhe zu kommen, um ja nicht konfrontiert zu werden mit dieser unerfüllten Sehnsucht ihres Herzens. Haben alles, was die Welt anzubieten hat, aber keinen Frieden. Keine Zufriedenheit, keinen Sinn im Leben. Das fühlt sich an wie im falschen Film. Falschen Universum. Mit all meinen Sehnsüchten und Träumen. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, mein Gott. Gott hat uns geschaffen. Gott hat uns geschaffen für eine Beziehung mit sich selbst. Wir sind für ihn geschaffen, auf ihn hin geschaffen. Das heißt, in unserem Herzen ist ein Loch in der Form von Gott. Gott ist der Schlüssel, der dieses Loch ausfüllt. Und Menschen versuchen, dieses Loch mit irdischen Dingen, mit Zeug, mit Geld, mit Anerkennung von Menschen, mit Ruhm, mit irdischen Beziehungen, mit Sex, mit Urlaubserfahrungen, mit Drogenerfahrungen, mit religiösen Erfahrungen, mit Meditationserfahrungen, mit Adrenalinkicks anzufüllen. Aber das funktioniert nicht auf Dauer. Vielleicht mal so ein kurzer Kick, ne? Ist geil, ist cool, so mein neues Auto hier, mal die Autobahn runter zu heizen. Hey, das ist es. Und dann eine Woche später fragst du dich, naja, aber wenn ich jetzt noch einen Spoiler drauf hätte, dann wäre es wirklich und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste und kommt das Nächste. Sehr schnell kriecht wieder diese Unzufriedenheit zurück ins Herz. Der Südtiroler Extrembergsteiger Hans Kammerlander, das ist der, der den Mount Everest mit Skiern runtergefahren ist, der hat geschrieben in seinem Buch Abstieg zum Erfolg über dieses Gefühl, das er oft hat, wenn er sein Ziel erreicht hat, den Gipfel, auf den er hingearbeitet hat. Und er schreibt da gleichzeitig aber und genau mit Erreichen des höchsten Steines ist wie so oft eine große Leere in mein Denken eingezogen. Der Wunsch, die Gier und die Liebe sind gelöscht und mit ihnen die Fantasie. Zurück bleibt ein großes, schwarzes Loch. Dort, wo noch vor Minuten Idee und Vorstellung waren. Das ist ein Mann, der sein Ziel erreicht hat und merkt, oh oh, da ist ein Loch. Es hat es nicht wirklich gebracht. Das kennen wir doch auch, oder? Vielleicht wenige vom Bergsteigen, aber vielleicht von anderen Dingen. Dass die Erfahrungen, die diese Welt anzubieten hat, nicht auf Dauer befriedigen können. Und es ist ein Hinweis darauf, dass es noch jemanden außerhalb dieser Welt gibt, außerhalb von dem Hier und Jetzt, der es befriedigen kann. Weil für jedes Bedürfnis, was wir in unserem Herzen empfinden, gibt es ein Gegenüber, etwas, was dieses Bedürfnis erfüllt. Also wir haben Hunger, warum? Weil es was zu essen gibt. Wir haben einen Durst und es gibt sowas wie Trinken. Wir haben einen Sexualtrieb und es gibt das andere Geschlecht. Also für jedes Bedürfnis in unserem Leben gibt es etwas, was es erfüllt. Aber wir merken in unserem Herzen, da ist ein Bedürfnis da, ein Loch da, das nichts in dieser Welt wirklich füllen kann. Und das ist ein Hinweis für uns, dass es etwas oder jemanden geben muss von außerhalb, von Raum und Zeit. Und Hinweis auf Gott? Natürlich. Und ich möchte euch einladen und bitten, hör auf dein Herz. Ich kann mich so gut mit diesem jungen Mann identifizieren. Ich war noch nie mächtig, ich war auch noch nie wirklich reich, aber ich war religiös. Ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen, 19 Jahre lang. Und ich war ein braver Junge, ein guter Junge, zumindest im Vergleich zu anderen. Guter moralischer Kerl, das wurde uns in der Kirche gelehrt, immer sei ein guter Mensch. Und ich habe mir gedacht, ja, ich gehe in die Kirche, ich habe niemanden umgebracht. Bin ja eigentlich ganz gut, gell? Aber ich war auch ständig unzufrieden in meinem Herzen. Ich hatte eigentlich alles, was diese Welt anzubieten hatte. Ich hatte eine heile Familie, wirklich liebe Eltern. Wir waren nicht Millionäre, aber wir hatten materiell alles. Ja, uns ging es wirklich gut. Ich war erfolgreich in der Schule. Ich hatte eine schöne, liebe Freundin damals. Aber ich war ständig unzufrieden in meinem Herzen. Ich habe ständig gedacht, es muss doch noch mehr geben. Das kann nicht alles sein. Und das stimmt. Es muss noch mehr geben. Das habe ich in Jesus gefunden. Und wir lesen hier von diesem reichen, jungen Obersten in Markus 10, in der Parallelstelle. Er lief auf Jesus zu und er fiel vor ihm auf die Knie. Und das hat ihm sicher Überwindung gekostet. Hier ein Mann von Rang, von Ansehen und er kniet sich nieder vor diesem einfachen Rabbi vom Lande. Er war ernsthaft verzweifelt. Und er hat was gesehen, glaube ich, in Jesus. Er hat was anderes gesehen. Hey, dieser Jesus, da ist was anders an ihm. Dieser Jesus, der kennt Gott. Oh Mann, ich will ihn auch kennen. Und so kommt er zu Jesus. Und er kommt zu Jesus mit seiner jüdischen, gesetzlichen, religiösen Brille. Und er sagt zu ihm, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Was muss ich Gutes tun? Er war ein Tuer, wie so viele von uns. Wahrscheinlich ist er so reich geworden, weil er ein Macher war. Wahrscheinlich hat er so Ansehen von den Menschen erworben und seine Position erworben. Und das hat seine Religion ihn gelehrt. Alle Religionen lehren das. Beziehung mit Gott, Segen von Gott ist von dir abhängig. Von dem, was du tust oder nicht tust. Werksgerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit. Du musst dir es von Gott verdienen. Also Herr, guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben, Leben in Gemeinschaft mit Gott erhalte? Und ich denke, die Antwort von Jesus hat ihn überrascht. Jesus stellt eine Gegenfrage, wieder mal. In Lukas hat er ihn guter Lehrer genannt. Und dann lesen wir da in Lukas 18, Vers 19, Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Und hier lesen wir, er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Und dieser Mann hatte eine falsche Vorstellung von gut, einen falschen Maßstab, einen zu geringen Maßstab. Jesus sagt, nur einer ist wahrhaftig gut, wirklich gut, und das ist Gott. Was soll ich Gutes tun? Sei so gut wie Gott. Das ist der Maßstab. Nicht irgendein menschlicher Maßstab. In der Bergpredigt hat Jesus gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Der vollkommene Gott wird nur mit Vollkommenheit, wird nur mit Perfektion Gemeinschaft haben. Manche Leute sagen, oh, gute Menschen kommen in den Himmel und schlechte Menschen kommen in die Hölle. Jesus sagt uns hier, es gibt keine guten Menschen. Nur einer ist gut, Gott. Es gibt keinen Menschen, der gut genug ist in sich selbst. Ein böser Gedanke, ein begehrender Blick und es ist vorbei. Das war's. Nein, nur einer ist gut, Gott. Und wenn du mit ihm Gemeinschaft haben willst, dann musst du irgendwie so werden wie er. Perfekt, absolut gerecht. Und so die Frage ist, bist du bereit, dich als Sünder zu outen? Als unfähig, dich selbst erlösen zu können? Und mit dem im Hinterkopf, das zweite Problem dieses Mannes, auch ein Problem von vielen, der hat ein falsches Bild von Jesus. Was hat er zu ihm gesagt? Guter Lehrer. Er ist nicht genug. Jesus ist nicht nur gut, nicht nur ein Lehrer. Jesus hat gesagt, nur einer ist gut, Gott. Also mit anderen Worten, bist du bereit, mich als Gott anzuerkennen? Bist du bereit, mich anzubeten als deinen Herrn und deinen Gott? Das ist, wer Jesus ist, und er stellt diesen Herrschaftsanspruch über uns. Bist du bereit, ihn als den anzunehmen, der er ist? Gott. Manche Menschen sagen, alle Religionen führen zu Gott. Die Wahrheit ist, keine Religion führt zu Gott. Auch nicht die, mit die so ein bisschen christlich angestrichen sind. Ich bin so aufgewachsen. Geh in die Kirche, tu gute Werke und dann wird Gott dich schon annehmen. Ist noch immer Humanismus, menschliche Selbsterlösung, die da gepredigt wird mit ein bisschen einem christlichen Anstrich. Nee, keine Religion führt zu Gott, nur Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Apostel Johannes schreibt uns im 1. Johannes Kapitel 5, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Noch irgendwelche Fragen? Ich meine, es ist so einfach, es ist so sonnenklar. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Ihn kennen ist das ewige Leben, sagt uns die Bibel. Die gute Nachricht ist, dass Jesus Gott ist, der Mensch geworden ist und der hier in dieser Erde ein sündenloses, ein perfektes Leben gelebt hat. Nie nur einmal ein schlechter Gedanke. Und das kann nur Gott. Und dann hat Jesus Platz getauscht mit uns. Und er hat den Platz des Verbrechers eingenommen, des Gesetzesbrechers am Kreuz. Er hat deinen Platz und meinen Platz eingenommen an meinem Kreuz. Und er hat dort für deine Schuld und für meine Schuld bezahlt, damit du und ich seinen Platz einnehmen können als Kind Gottes. Wir bekleidet werden mit seiner Gerechtigkeit. Sieh, dass sein perfektes, sündenloses Leben wird uns zugerechnet. Statt unserer Selbstgerechtigkeit. Ist bei weitem nicht gut genug. Und er bietet uns das als Geschenk an. Die einzige Bedingung ist, dass wir es annehmen. Und wie nehmen wir es an? Durch Glauben, durch Vertrauen. Dass ich mein Vertrauen von mir selbst wegsetze auf das, was ich tue oder nicht tue und auf Jesus allein setze. Durch Vertrauen und durch Hingabe. Wir sagen manchmal durch die Übergabe meines Lebens an ihn. Oder wir haben so diese bisschen kananäische Phrase, dass wir Jesus als unseren Retter und als unseren Herrn annehmen. Das ist damit gemeint, dass du Jesus deinen Retter und deinen Herrn sein lässt in deinem Leben. Bist du bereit dazu? Und an diesem Punkt versucht Jesus, diesen jungen Überflieger zu bringen. Er sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Also wenn du ins Leben hineinkommen willst, wenn du es alleine schaffen willst, dann okay, dann halte Gottes Gebote. Gottes Gebote in der Tora, im Alten Testament, 5 Bücher Mose, im alttestamentlichen Gesetz. Das war seine Grundlage als Jude. Okay. Wenn du ins Leben hineinkommen willst, dann halte die Gebote. Er spricht zu ihm: Welche? Lass uns da mal kurz innehalten. Was ist die richtige Antwort? Was ist die biblische Antwort? Welche? Die richtige Antwort ist alle. Du sollst perfekt sein wie der Vater im Himmel und seine Gebote entspringen und reflektieren seinen Charakter. Jakobus schreibt uns in Jakobus 2, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da spricht, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, und Jesus hat gesagt, das fängt im Herzen an, gell, wenn du deinen Bruder nur hast, wenn du hast, im Herzen hast, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Und dann bist du nicht mehr so vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Also es ist schwarz oder weiß. Wie vor Gericht eben. Entweder du bist unschuldig, dann wirst du freigesprochen. Oder du bist schuldig, dann wirst du verurteilt. Gibt nichts dazwischen, oder? Du wirst entweder freigesprochen oder verurteilt. Du gehst nicht mit 70% nach Hause oder so. Nee, ist entweder oder. Wenn bei einer Aufnahmeprüfung, sagen wir in den Himmel, 100% verlangt wird, dann ist es egal, ob du 99% schaffst oder 20%. 100% ist der Maßstab, dann bist du außen vor. Und Jesus wird jetzt so ein paar Beispiele nennen. Ihr wisst, die 10 Gebote hatte 2 Tafeln. Also erstens Gebote in Beziehung zu Gott. Und dann zweiter Teil, Gebote für die Beziehung mit den Mitmenschen. Und Jesus wird hier so ein paar Beispiele aufzählen aus dieser zweiten Tafel. Also unsere Mitmenschen, das war sichtbarer, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, gell? Greifbarer. Und er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach diese: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Also lüg nicht, verleumd jemanden nicht. Ehre den Vater und die Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So hat Jesus es zusammengefasst. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also er hat gesagt, Gott lieben mit allem, was du bist. Erster Teil, und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zweiter Teil, so können wir es zusammenfassen, den ganzen Willen Gottes für unser Leben. Der junge Mann aber spricht zu ihm, alles dies habe ich befolgt. Ja, laut seinem jüdischen, äußerlichen, gesetzlichen, religiösen Verständnis. So wie der Paulus gesagt hat im Philipperbrief, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist, bin ich untadelig geworden. Schon erstaunlich, was das für ein guter Kerl war, oder? Habe ich alles gehalten? Ich war immer nett zu anderen und ich habe meinen Eltern immer gehorcht und ich habe nicht geklaut, ich habe nicht gelogen, ich habe noch nie mit einer anderen geschlafen als mit meiner Frau. Hey, so rein äußerlich war das so ein echter, moralischer, guter, religiöser Kerl. Wie gesagt, der perfekte Schwiegersohn, ein echtes Vorbild. Aber wisst, in der Bergpredigt ist Jesus noch ein bisschen tiefer gegangen und hat uns gezeigt, wie Gott sein Gesetz wirklich gemeint hat. Und er hat uns gesagt, es geht nicht nur um das äußerliche, religiöse, sichtbare, gute Verhalten, sondern Gott sieht das Herz. Und auch das Herz soll perfekt sein. Und so hat Jesus gesagt, wenn du mit einer anderen Frau lüstern hinterher guckst, dann hast du schon die Ehe gebrochen in deinem Herzen. Wenn du deinen Bruder hast, dann bist du schon ein Mörder geworden in deinem Herzen. Also noch nie eine Frau, mit der du nicht verheiratet bist, mit unreinen Gedanken angeguckt? Oder ein Mann für euch Frauen? Immer deinen Eltern gehorsam gewesen mit einer echt guten Einstellung im Herzen? Paulus hat gesagt, das Gebot, du sollst nicht begehren, deines nächsten Frau, deines nächsten Hab und Gut, dieses Gebot, das auf sein Innenleben ausgerichtet war, auf sein Gedankenleben, auf sein Herz abzielt, das war das, was seine Selbstgerechtigkeit gekillt hat. Und ist euch aufgefallen, welches Gebot Jesus hier ausgelassen hat? In seinen Beispielen? Ja, genau dieses, du sollst nicht begehren. Habsucht. Das war der wunde Punkt bei diesem jungen Mann. Und da wird Jesus jetzt seinen Finger drauflegen. Aber seht nochmal weiter hier in Vers 20. Er sagt, alles dies habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Der ist sich dieses Mangels in seinem Herzen so bewusst. Was fehlt mir noch? Da fehlt noch was. Er hat gemerkt, diese religiöse, äußere Gesetzlichkeit ist nicht genug. Da fehlt noch was. Geht es euch auch so, ich kann diesen Schmerz fast fühlen von diesem Mann, da fehlt noch was. Es muss noch mehr geben. Und ich liebe, was in der Parallelstelle in Markus 20 steht. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Und dann sprach er. Ich liebe Jesus. Jesus ist so eine wunderbare Person. Wenn wir nur jedes Mal, bevor wir jemand anderen konfrontieren wollen oder korrigieren wollen mit der Wahrheit aus Gottes Wort, wenn wir nur jedes Mal innehalten würden und unseren Bruder, unsere Schwester lieb gewinnen würden, Gottes Herz für sie oder ihn gewinnen würden, hey, dann könnte man die Wahrheit in Liebe sagen. Nicht aus Frust, nicht aus Zorn, nicht aus verletzten Gefühlen heraus, sondern aus Liebe. Um seinetwillen, um ihretwillen. Sanft und zart. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief 2, wir hätten als Christi Apostel gewichtig auftreten können. Hey, wir hätten so richtig reinhauen können mit unserer Autorität, die Gott uns gegeben hat. Ich bin ein Apostel. Ha! Aber wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So ein zärtliches Bild. Oh Mann, dieses Kind, das ist voll gekackt hier, das Essen im Gesicht kleben, das muss sauber gemacht werden. Also mit der Klobürste, mit dem Hochdruckreiniger. Nein, nein, eine Mama ist sanft, zärtlich. Genauso wie ein Chirurg, der einen Splitter aus dem Auge herauszieht, herausoperiert. Dieses Bild hat man im Kapitel 7. Ne? Hey, das tut weh, wenn du den Finger in die Wunde von jemandem reinlegst. Das tut weh, wenn du eine Infektion säuberst. Das muss getan werden. Aber man kann es so oder so machen, ne? Zum Beispiel, ich war mal so im Sommer für 2 Monate in Ungarn, so ein Sprachaustauschprogramm, und da war gerade in derselben Stadt war die Bibelschule von der Calvary Chapel, und da bin ich dann nachmittags immer nach unserem Schulprogramm da abgehangen mit denen, und ich habe da Fußball gespielt hier mit einer ganz gemischten internationalen Gruppe gegen so ein paar rumänische Haudegen auf dem Sandplatz. Und ja, war ein bisschen zu übereifrig und habe so eine richtige Bauchlandung hingelegt und habe mir hier die ganze Hand hier aufgeschürft. Ich habe noch immer eine Narbe da davon. Und das ist dann eitrig geworden und hat sich entzündet. Und bin ich da ins Krankenhaus gegangen in Ungarn, und das war noch so alte Schule. Also der Arzt hat da gar nichts angerührt, er ist nur da gesessen und hat der Schwester gesagt, was sie machen soll. Und er hat nur gesagt, ja, wieder aufmachen. Und dann hat die da, ich glaube, es war reiner Alkohol da, reingeleert. Ich meine, es hat gewirkt, aber hätte auch ein bisschen sanfter gehen können. Also es gibt auch andere Methoden, die sie bei uns anwenden. Ja, du kannst an deinen Bruder so operieren und säubern. Aber Jesus ist ein sanfter, Jesus ist ein liebevoller Arzt. Und lass uns lieber so sein wie er. Was fehlt mir noch? Und Markus und Lukas berichten uns, Jesus hat da gesagt, 1 fehlt dir noch. Vers 21, Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Ich denke, am klarsten wird zu verstehen, was Jesus hier meint, wenn wir diese persönliche Anwendung für diesen jungen Mann in Klammer setzen. Wenn wir es mal außen vor lassen. Wir haben hier einen allgemeinen Teil, der für jeden Menschen gilt. Und dann haben wir einen persönlichen Teil, der für diesen jungen Mann gegolten hat. Und Jesus wirkt mit uns sehr persönlich. Und dieser persönliche Teil, den Jesus uns sagt, er kann bei jedem Menschen anders aussehen. Aber eines gilt für alles. Jesus sagt, eines fehlt dir noch, Klammer auf, Klammer zu, folge mir nach. Das ist der Ruf in Jüngerschaft. Und Jüngerschaft beginnt mit einer vollen Hingabe, dein ganzes Leben, alles, was du hast und alles, was du bist. Ich habe zu lange für mich gelebt, ab heute will ich für dich leben, Jesus, egal was es mich kostet. Was immer du willst, ich bin dein. Das ist rettender Glaube. Und mit nichts weniger wird sich Jesus in unserem Leben zufrieden geben. Nun, was war der persönliche Götze, der diesen Mann zurückgehalten hat? Es war sein Zeug, war sein Besitz. Der hat ihn gefangen gehalten, der hat ihn zurückgehalten von der Nachfolge Jesu. Hat ihn besessen, da hing sein Herz dran. Das war sein persönliches Problem. Für einen anderen ist es vielleicht irgendeine Beziehung. Irgendeine unreine Beziehung oder die Familie oder unerlaubter Sex oder eine Karriere oder Lob von Menschen, dein Ruf, Menschenfurcht, deine Kultur, Bequemlichkeit, irgendein Suchtmittel. Es können so viele Dinge sein. Alles muss auf den Altar. Alles. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was dich davon abhaltet oder abhalten würde, Jesus nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein? Gibt es irgendwas, was du nicht gewillt bist aufzugeben für ihn? Gibt es irgendeinen Preis, der dir zu hoch wäre zu bezahlen, wo du sagst, oh, wenn Jesus das von mir verlangen würde, dann würde ich ihm nicht nachfolgen oder würde ich ihm nicht mehr nachfolgen. Weißt du was, ich kann dir fast versprechen, wenn du einen Preis hast, wird der Teufel gewillt sein, den auf den Tisch zu legen und dir anzubeten. Gibt es irgendwas? Das ist ein Götze, das ist ein falscher Gott in deinem Leben, den musst du loslassen. Hier der Besitz, sein Zeug, das war die persönliche Anwendung von dem Folge mir nach für diesen reichen jungen Mann. Jesus hat zu ihm gesagt, verkauf deine Habe, gib sie weg, gib sie den Armen, schick sie nach Südafrika oder gib sie dem Penner oder was immer. Lass es los, investiere es in mein Reich. Ich will, dass du frei bist von deiner Habsucht. Und hey, Geld und Zeug, das ist ein wunderbares Werkzeug. Aber ist ein ganz schlechter und kalter und grausamer Meister, wenn es sich beherrscht. Anderen Jüngern, die reich waren in der Bibel, hat Jesus das nicht gesagt. Also wir könnten an Nikodemus denken oder Josef von Arimathea, der Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt hat, oder Zachäus, oder die Frauen, die Jesus mit ihrer Habe gedient haben, die waren nicht Gefangene von ihrem Geld, und offensichtlich, die haben es freigebig eingesetzt zu seiner Ehre. Für sie war das kein Problem. Die konnten reich sein und ein Jünger Jesu sein, aber dieser junge Mann konnte es nicht, es hat ihn abgehalten. Wir lesen hier im Vers 22, als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Ging zurück in sein unerfülltes, leeres, unzufriedenes Leben, fruchtloses Leben ohne Gott mit seinem Zeug. Hey, das ist echt ein trauriger Vers hier, aber ein wichtiger Vers für uns alle. Weil wir alle, wir leben im Wohlstand. Und das ist vielleicht, oder zumindest eine der größten Versuchungen in unserer Kultur. Eine der größten Gefahren für unser geistliches Leben. Dass wir unser Herz dranhängen. Dass unser Wohlstand, unser Herr wird, unser Gott wird, dass wir Materialisten werden. Im 1. Korintherbrief heißt es ganz klar, dass Habsüchtige das Reich Gottes nicht erben werden. Okay, woher weißt du, ob das dein Problem ist? Hör einfach auf dein Herz. Stell dir die Frage hier. Wäre es okay, wenn Jesus dir dasselbe sagen würde wie diesem jungen Mann? Verkauf alles, was du hast und gib's weg und von mir aus geh nach Tumbuktu für mich. Was, wenn er das sagen würde? Wärst du bereit, es zu tun? Jesus, was immer, alles für dich. Wenn das dein Herz ist, dann ist es okay. Dann hast du kein Problem mit deinem Zeug. Oder hängt dein Herz zu sehr dran? An deinem Haus, an deinem Auto, an deinem Geld, an deinen Aktien, an deinem Zeug. Dass du sagen würdest, nee, Jesus. Gott spricht zu jedem Menschen sehr persönlich. Und seht ihr, ich glaube, es wäre falsch, wenn wir jetzt diese persönliche Anwendung für diesen reichen jungen Mann allen Menschen umhängen würden und sagen würden, hey, wenn du gerettet werden willst, wenn du ein Jünger Jesus sein willst, dann musst du einen franziskanischen Lebensstil leben. Dann musst du alles verkaufen und den Armen geben. Nee, das war Gottes Wort an diesen jungen Mann. Gottes Wort an uns alle war, folge mir nach. Und ich kenne ein paar sehr reiche Menschen, die sehr viel Gutes tun im Reich Gottes mit ihrem Geld. Und es wäre eigentlich schade, wenn wir ihnen das Werkzeug, das Gott ihnen gegeben hat, aus ihrer Hand nehmen würden. Aber wenn ich nicht damit umgehen könnte, wenn es mich zerstören würde, wenn es mich in einen Kompromiss reinleiten würde, dann ist mir lieber, Gott hält mich arm. Oder Gott lässt mich bankrott gehen. Ich bin lieber gerettet, ich habe lieber Jesus und bin lieber bei Jesus als reich. Ich will mein Leben nicht verschwenden für etwas, was nicht bleibt. Und das ist auch eine Wahrheit. Wir werden eines Tages alles zurücklassen in dieser Welt, außer unsere Seele. Du wirst alles zurücklassen. Dein Haus, dein Auto, deine Aktien, dein Spielzeug, was immer das ist. Bei den Männern ist es größer als bei den kleinen Jungs. Deine Karriere, deine Familie, deine Freundin, dein Freund, deine Ehe, sogar deinen Leib, dein irdisches Zelt, wie der Paulus es genannt hat. Du wirst dir nichts davon mitnehmen. Ich meine, manche Menschen haben das geglaubt, oder? Die haben Pyramiden gebaut oder irgendwelche tollen Gräber und dann haben sie ihre Pferde und ihre Schätze mit begraben, weil sie gedacht haben, das können sie mitnehmen ins nächste Leben, in die Ewigkeit. Und wir wissen, es ist alles noch da. Ist alles noch da, die haben gar nichts mitgenommen. Nicht mal ihren Leib. Nur deine Seele, nur deine Beziehung mit Jesus wird bleiben. Und alles, was du für ihn getan hast, wird ewigen Wert haben. Das sind die Schätze, von denen Jesus hier spricht. Also lasst uns weise leben im Licht von dem. Lasst uns einen leichten Halt haben an die Dinge dieser Welt und einen festen Halt an Jesus. Mir gibt es Hoffnung, dass wir von diesem Mann lesen, er ging betrübt weg. Ich hoffe, er hat es nochmal überdacht. Ich hoffe, wir werden ihn im Himmel sehen. Und Jesus waren jetzt hier seine Jünger. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Warum? Ja, ihr wisst es, weil unser Wohlstand uns einlullen kann. Bequemlichkeit kann uns einlullen. Unser Wohlstand bringt uns Ansehen. Geld ist Macht, verleiht uns Macht, macht uns unabhängig, kann uns stolz und hochmütig machen, uns selbstgenügsam machen. All diese Einstellungen, die uns davon abhalten, Jesus zu ergreifen und gerettet zu werden. Deswegen ist es schwer oder schwerer für einen Reichen, gerettet zu werden, offensichtlich sagt Jesus, als für einen, der eh nichts hat. Für den ist es leichter loszulassen, das bisschen, was er hat. Und manchen auch nicht, denen fällt es auch schwer dann. Kann man auch nicht so allgemein. Aber ich glaube, du musst ein geistig reifer, starker Mensch sein, um gut mit Reichtum umgehen zu können. Und ich bete, dass Gott mir nie mehr gibt, als ich tragen kann. Wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. So ein eindrückliches Bild, sehr eindrückliches, übertreibendes, typisches Bild, das die Juden so gerne gebraucht haben in ihrer Sprache. Wollte ich noch ein zweites Bild mitbringen von einer Stadtmauer. Manche Ausleger glauben, dass hier von einem engen Zugang spricht in eine Stadt, durch ein Stadttor, durch eine Stadtmauer hinein. Da gab es das große Tor in die Stadt, aber dann gab es bei vielen Städten auch noch so einen kleinen Zugang, der immer und immer enger wird und dann am Ende kann es sich gerade noch so durchzwängen. Konnte man leicht verteidigen, natürlich. Der war gedacht für Bürger dieser Stadt, die auf der Flucht sind vor dem Feind und die sich schnell noch in die Stadt reinretten wollten. Die konnten dann diesen engen Eingang nehmen und er wurde auch das Nadelöhr genannt. Als ich in Israel war vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so, nein, ist schon länger her, in Megiddo, hat uns der Führer so einen Zugang gezeigt in der Stadtmauer dort. Also für uns ist es wahrscheinlich völlig unmöglich, was Jesus gemeint hat, dieses Nadelöhr oder das andere Nadelöhr. Im Prinzip ist es völlig egal, weil das Bild dasselbe ist. Es ist ein übertreibendes Wortbild, wie schwer es ist, für einen Reichen gerettet zu werden oder ein Jünger Jesus zu werden. Das ist ganz klar, was Jesus hier meint. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann gerettet werden? Die waren geschockt. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Gott ist fähig. Menschen können sich definitiv nicht selbst retten, aber Gott hat es möglich gemacht in Jesus. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird nun uns werden? Was werden wir davon haben? Ich mag den Petrus, der ist so ehrlich, gell, der ist so praktisch oft. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Wir werden mitherrschen mit Jesus. Das Wort Wiedergeburt, das kommt eigentlich nur noch einmal im Neuen Testament vor, in Titus. Und da spricht es von der Wiedergeburt durch den Geist Gottes bei unserer Errettung, so wie in Johannes 3 auch. Also es könnte sein, dass Jesus hier von einem Bild spricht, dass wir bildlich, geistlich mit Jesus auf seinem Thron mitsitzen. Auch da gibt es einen Vers in der Bibel, gell, dass wir geistig mitherrschen mit ihm, im Besonderen das Leitungsamt der Apostel in Gottes Volk, in Gottes Gemeinde, bildlich gesprochen. Oder andere, wie die Übersetzung, die der Markus gelesen hat, die Übertragung, die verstehen es als zukünftig, wenn Jesus wiederkommt. Vers 29, und dann jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, das für mich aufgegeben hat, für mich verloren hat, der wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Also Gott wird nicht unser Schuldner sein. Wir werden viel mehr empfangen, als wir je aufgegeben haben. Nicht unbedingt materiell, aber allen geistigen Segen der Himmelswelt, Epheser 1. Gottes Familie, Gottes Versorgung. Wichtig sind natürlich ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Vers 30, aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Das heißt, viele, die in der Welt groß und mächtig und reich und als angesehen gelten, die werden gering sein in der Ewigkeit. Die werden Loser sein, könnten wir sagen. Und viele, die hier nicht viel gelten, vielleicht belächelt werden als Jesus-Freaks, als schwach, die werden groß sein im Reich Gottes und Verantwortung übertragen bekommen. Wir müssen lernen, diese Welt, unser Leben mit geistlichen Augen zu sehen. Die Dinge sind nicht so, wie sie auf den ersten Blick nur mit dem irdischen Auge aussehen. Lass uns eine ewige Perspektive haben. Das ist die Lektion, die Jesus uns hier lernen will. Wir campen hier nur eine ganz kurze Zeit noch. Vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar kurze Jahre. Und dann werden wir in die Ewigkeit gehen. Also lasst uns auch so leben, dass es dort zählt. Amen. Und lasst uns vor allem an Jesus festhalten. Und alles andere, was uns wichtiger ist als er oder was eine Konkurrenz wäre zu ihm, dass wir das loslassen. Hast du Jesus und hat Jesus dich? Bist du sicher, dass du ewiges Leben hast? Dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst, weil du allein auf Jesus vertraust und du dich ihm voll hingegeben hast? Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Und wir wollen heute zum Abschluss Abendmahl feiern. Und ich mache es ganz bewusst wieder am Schluss als eine Gelegenheit, auch nachzudenken über diese Dinge. Wenn wir uns vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat. Seht, das ist mein Leib. Hat das gebrochen. Seht ihr, das ist mein Blut, mein Leben, das ich für euch gegeben habe. Wenn wir betrachten, was er für uns getan hat, was er für uns aufgegeben hat, hat den Himmel aufgegeben, Philipper 2, sich entäußert, sich entleert und ist Mensch geworden. Und als Mensch erfunden, hat er sich nochmal entleert und ist ans Kreuz für uns gegangen. Wenn er alles für dich gegeben hat, wirst du doch alles für ihn geben. Und so, ich denke, während wir betrachten und an das denken, was er für uns getan hat, wenn es da irgendwas gibt in deinem Leben und Gott, der Heilige Geist, so ganz persönlich den Finger drauflegt und sagt, hey, das musst du loslassen, es hat zu großen Stellenwert in deinem Leben, dann hör drauf und mach diese Veränderungen. Die sind zum Guten, die sind zum Heil, dich freizusetzen. Amen. Lass uns so Abendmahl feiern zusammen. Wir werden das Abendmahl jetzt austeilen und wir können so in dieser Stille, in diesem Denken vor dem Herrn unser Herz hinhalten und bewegen. Wer auch nicht mehr beten, keine Worte mehr machen, lass uns persönlich Zeit mit ihm verbringen zum Abschluss unseres Gottesdienstes heute.